Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Zum Warm-up ein paar Entscheidungsfragen. Ein paar Leute sind, glaube ich, doch hier. Wer kennt den Alex noch nicht oder hat ihn noch nie gesehen? Sind dann doch eher wenig. Ich bilde mir ja eigentlich...
Doch, du hast ein paar Hand zu zögerlich gestreckt. Die haben erst mal geguckt, ob sie vielleicht doch, aber dann haben sie dann gemerkt, nee.
Kenne ich doch nicht mehr. Ich habe zum Warm-up ein paar Entscheidungsfragen. Ich bilde mir ein, bei allen die Antwort zu wissen. Wir kennen uns ja auch schon 30 okay. Jahre lang oder so. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Berge oder Meer?
Berge und Meer, danke.
Buch oder Film?
Buch.
Bier oder Wein?
Wein.
Chips oder Schokolade?
Und. Leider.
Ja. Flavor oder Simple?
Bitte?
Flavor oder Simple?
Boah, da bin ich raus. Was heißt denn das?
Flavor, also quasi irgendwie so, zum Beispiel Chips dann oriental oder eher
schlecht. Simple. Kaffee. Simple, Salz, fertig.
Wusste ich. Bad putzen oder Küche putzen?
Küche.
Also ich würde sagen, bis auf deine Und-Fragen wusste ich es immer.
Wusste nicht, dass ich Und-Schokolade nehme.
Und ist eigentlich gar nicht erlaubt hier. Gut, Alex. Willkommen hier im Z87. Wir als City Church haben ja öfter Location schon gewechselt. Mhm. Wo hast du denn überall schon einen Gottesdienst mit der City Church gefeiert?
Also klar, im Kino, Cinemax. Danach war, glaube ich, CVJM mal für eine Zeit. Da war ich, glaube ich, tatsächlich nie. Mhm. Und dann war ich in diesem Schummeligen da. Wie hieß das? Money Green?
Money Green. Ich war eine der wenigen, die das Money Green bis zum Schluss geliebt hat.
Aber musstest du es putzen?
Das ist der Punkt, ja. Wir hätten putzen müssen, bevor wir Gottesdienst gefeiert haben.
Okay, also da war ich mal da, aber als Besucher. Also da war ich nicht vorne gestanden.
Und hier bist du jetzt zum ersten Mal?
Ja, hier bin ich zum ersten Mal.
Okay,
ja.
Bürgerbräu, das ganze Gelände, kennst du das von früher?
Das kenne ich noch, als es AKW war irgendwie, genau. Mhm. Mal zu einem Konzert, Blumenfeld-Konzert hier gewesen und so. Mhm.
Ja, viele Locations, viel Zeit ist vergangen. Tatsächlich, City Church gibt es seit 24 Jahren und Alex war dabei, als City Church gestartet ist. Wie alt warst du damals und was hast du damals gemacht?
Also ich bin Jahrgang 80 und ich weiß nicht genau, wann es losgeht, 2003, sowas, irgendwie 2003. So 22, 23, sowas in dem Alter. Und was ich da gemacht habe, ich war so rund um Gottesdienst auch viel aktiv, irgendwie, wie soll der aussehen, Ablauf so ein bisschen planen und in der Gemeindeleitung dabei.
Und hast du damals studiert noch?
Ich habe studiert hier in Würzburg, also ich bin in Würzburg geboren. Mhm. Beim Helmut hatte ich Schlagzeugunterricht. Wenn wir beide gewusst hätten, dass ich eher hier lande als da, hätten wir uns beiden viel Leid ersparen können, glaube ich. Aber genau, und dann habe ich hier studiert Germanistik und Pädagogik in Würzburg.
Genau. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, warum du damals mitgemacht hast. Also das war ja so ein Projekt, Gemeindegründung, weißt du noch?
Also ich weiß noch, dass ich meine Mutter besuchen war, die ist irgendwann weggezogen Richtung Siegen hoch und ich saß in einem Auto und der Arthur Schmidt hat angerufen auf meinem Handy und hat gesagt, er fängt was Neues an, ob ich da mitmachen will. Also er hat mich sozusagen gefragt, als das Projekt noch sehr, sehr jung war und das jetzt nicht irgendwo so aufgehängt wurde, wer macht mit, sondern das war eigentlich der Arthur, der mich da so mit reingezogen hat von Anfang an.
Okay, direkt angefragt worden sozusagen. Okay. Und so deine ersten Erinnerungen, also wenn jetzt jemand sagt, City Church vor 24 Jahren, was fällt dir da als erstes ein?
Ich glaube, dieser Osterhasenfilm, den wir gemacht haben. Da war irgendjemand verkleidet in so einem Osterhasenkostüm und wir sind durch Würzburg gelaufen. Und so. Ein irrer Aufwand für einen Gottesdienst, da so einen Film zu machen für Ostern irgendwie. Also das war schon so die Zeit, wo man auch unfassbar viel Zeit hatte für alles Mögliche und die sich auch genommen hat.
Ja. Stimmt, ich erinnere mich auch noch an das Video. Das war ewig lustig, wie der Osterhase dann die Rolltreppen immer raus und rauf und runter gefahren ist. War auch gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wer das damals gemacht hat.
Ich weiß nicht, ob wir das heute noch sagen würden, aber ja.
Vielleicht müssen wir mal...
Ja, die Standards sind ein bisschen hochgegangen heutzutage.
Das stimmt, vielleicht fänden wir es heute auch nicht mehr so gut. Ja, bei dir sind eine fantastische Frau und vier bezaubernde Töchter dazugekommen seitdem. Aber die Germanistik hatte ich verloren an die Theologie.
Ja, wie kam es? Schon durch City Church eigentlich, glaube ich. Also ich habe hier Germanistik studiert, ich habe es auch fertig gemacht, aber so gegen Ende gemerkt, irgendwie fasziniert mich dieses ganze Thema Gemeinde doch noch mehr als die Vorstellung, jetzt Deutsch zu unterrichten oder da vielleicht an der Uni weiterzumachen. Und deswegen habe ich dann entschieden gesagt, so jetzt wechsle ich dann halt und bin dann nach Tübingen gegangen, habe da evangelische Theologie studiert, bin dann an der Uni auch noch geblieben, eine Doktorarbeit gemacht und so weiter. Und irgendwie haben wir dann auch, Tino und ich, gemerkt, irgendwie passt jetzt hier gerade das landeskirchliche Setting besser zu uns. Also wir haben sowas wie die City Church dort nicht gefunden. Mhm. Und dann bin ich da tatsächlich auch beruflich hin, bin jetzt Pfarrer der Anstellung nach, arbeite aber, habe auch Gemeindearbeit gemacht, jetzt gerade in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern für den Rallye-Unterricht. Genau.
Ja, aber ich würde mal sagen, seit einem halben Jahr gibt es auch wieder ziemlich viel Germanistik in deinem Leben. Ich verfolge es auf Instagram und auch als Podcast. Ja. Mach mal ein bisschen Werbung. Es gibt einen Klassiker-Club mit dir.
Ja, tatsächlich. Also da habe ich sozusagen mein Hobby nochmal ausgegraben und gemerkt, irgendwie gibt es da so einen Bedarf an Leuten, die auch Lust haben, so Literatur, die man vielleicht eigentlich für angestaubt hält, also alte Literatur, klassische Literatur, wieder neu zu entdecken. Und dann habe ich dann irgendwie so ein bisschen mal auf Instagram und TikTok so Videos gemacht. Klassiker-Club heißt das Ganze. Ich mache so Leserunden online. Das kann ich in meiner Freizeit machen und dann gibt es Leute, die da gerne mitmachen wollen. Also wenn ihr Lust habt, lange, dicke Bücher zu lesen, dann geht einmal auf klassikerclub.de.
Genau, es war auch schon ein Nicht-Klassiker dabei. Ich lese ja zeitgenössisch und so, dann habe ich mich da auch mal gefreut über die Holländerinnen. Ja, schau da gerne mal rein. Klassikerclub findet man als Podcast und eben auf Instagram muss man da Klassikerclub eingeben, nicht Alex Kupsch, oder?
Klassikerclub.
So oder so, Klassikerclub. Genau. Ja. Okay. Ja, ich glaube, wir könnten hier mit Plaudern auch noch die nächste Stunde rumbringen. Aber du hast ja auch eine Predigt mitgebracht. Jesus kommt wieder und da schon ziemlich lange.
Ich starte direkt?
Du startest direkt.
Gut.
Kein Trailer.
Jesus kommt bald wieder. So steht sogar im Titel. Jesus kommt bald wieder und das schon ziemlich lange. Aber zunächst mal Szenenwechsel wo ganz anders hin. Mich interessiert, wann wart ihr zuletzt an einem Flughafengate? Also da, wo man kurz vorm Boarding ist, nicht, also da kommt man ja nur hin, wenn man wirklich fliegt. Vielleicht gibt es welche, die hier professionell häufig fliegen müssen? Nicht so der Fall. Also dann seid ihr wahrscheinlich so, geht es euch eher so wie mir, dass der Flughafen immer noch so ein bisschen was Aufregendes hat. Ja? Also man weiß, man muss super früh da sein, hat immer ein bisschen Angst, man ist zu spät, sind die Koffer vielleicht zu voll gepackt, geht alles durch, kommt man durch diesen Sicherheitsbereich durch, wo man auch kontrolliert wird, oder wird man doch vielleicht als Terrorist abgeführt, also man weiß es ja nie so recht. Und bei uns ist es dann so, wenn wir als Familie fliegen, landen wir an diesem Gate ganz am Ende meistens mit einem ziemlichen Zeitpuffer. Ja, weil wir eben Angst haben, dass wir zu spät sind, dann hängst du da rum und hast noch fast eine Stunde oder so, bis du endlich da rein kannst ins Flugzeug. Und mir ist aufgefallen, dass man dort sehr schnell erkennen kann, wer oft fliegt und wer sehr selten fliegt. Und auch so die Persönlichkeitsstrukturen kommen da so ein bisschen raus, gell? Also da gibt es die Leute, die sagen, halbe Stunde, kein Problem, ich gönne mir noch ein Bierchen da irgendwo an dieser Warsteiner Bar oder so, bis dann der Aufruf kommt. Andere in derselben halben Stunde trauen sich nicht aufs Klo zu gehen, weil sie denken, wer weiß, vielleicht kommt der Aufruf, dann gehe ich eben innen drin, obwohl es viel schwieriger ist. Wieder andere setzen sich da vorne hin, wo die Flugbegleiterinnen sind, weil sie denken, da bin ich schnell, wenn die Schlange losgeht, bin ich dann gleich ganz vorne. Ja? Also man kann so merken, irgendwie ist es so ein bisschen ein Soziotop, ein solches Gate auf einem Flughafen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab mal einen richtigen Film über diese ganze Welt. Ich gucke mal, ob das tut. Terminal von Steven Spielberg, Anfang der 2000er, so ein bisschen der City Church Gründungszeit, war der im Kino. Tom Hanks spielt dort die Rolle von Viktor Naworski. Das basiert so ganz lose auf einer wahren Geschichte. Er kommt aus Europa, aus so einem Südoststaat. Und während er nach Amerika fliegt, weil er möchte nach New York, gibt es dort einen Putsch und die Regierung fällt und er kommt an auf diesem Flughafen und seine Papiere sind ungültig, weil es dieses Land in dem Sinne nicht mehr gibt. Und deswegen darf er nicht nach New York, also er darf nicht auf amerikanischen Boden, aber er kommt auch nicht zurück, weil in seinem Land eben Bürgerkrieg ist und gar keine Flüge mehr dahin gehen. Ja? Und so hängt er also fest auf diesem Terminal und muss sich dort wohl oder übel einrichten, und zwar länger als er möchte, wirklich über Monate hinweg. Und wie gesagt, das basiert auf einer wahren Geschichte, war jemand sogar über Jahre hinweg in so einem Terminal und musste dort leben. An einem Ort, der nicht dafür gemacht ist, dass man da lebt. Obwohl es eigentlich alles gibt. Es gibt Essen, es gibt Heizung, es ist warm da, es gibt sogar Jobs. Also es ist wirklich eine ganze Welt im Kleinen. Aber es ist eben keine Welt zum Wurzelschlagen. Also er muss sich dort einrichten auf diesem Terminal, muss dort länger leben. Und er merkt eben, es ist eigentlich kein Ort, an dem man wirklich leben kann. Und es liegt auch daran, dass alle anderen Menschen immer nur auf der Durchreise sind. Niemand anders führt da ein Leben. Und ich weiß nicht, ob wir als Christen heutzutage uns das so bewusst machen, die Tatsache, dass die ersten Christen, die Christen, die wir so aus dem Neuen Testament kennen, Urkirche oder Urgemeinde, wie man das nennen will, eigentlich aus ihrem eigenen Lebensgefühl her alle solche Viktor Naworskis waren. Sie lebten an einem Ort, der aus ihrer Sicht nur ein Warteraum war. Kein Ort zum Wurzeln schlagen. Denn sie lebten mit der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Sehr, sehr bald. Also in ihrer eigenen Lebenszeit. Und das mit einer Intensität, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Sie lebten also in gewisser Weise an so einem Gate und warteten jeden Moment auf das Boarding. Das kann man im Neuen Testament wirklich mit Händen greifen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht aus dem ersten Thessalonicher Brief, den der Paulus geschrieben hat an eine Gemeinde, Thessaloniki. Und dieser Brief ist wahrscheinlich der früheste Text, den wir aus der Zeit des Neuen Testaments haben. Früher noch als die Evangelien, früher als die vielleicht noch berühmteren Briefe an die Römer oder Korinther. Das ist der allererste Text wahrscheinlich, den wir haben, ungefähr 15 Jahre nach den Ereignissen in Jerusalem, Kreuzigung, Auferstehung, erste Gemeinde. Und Paulus reagiert ja immer auf die Gemeinden, wenn er einen Brief schreibt, auf das, was er mündlich vielleicht gehört hat von Leuten, die zu ihm gekommen sind. Und er reagiert dort auf eine große Sorge dieser Gemeinde, die sich fragt, was passiert denn jetzt mit den Menschen aus unserem Kreis, die schon gestorben sind, obwohl Jesus nicht wiedergekommen ist? Was passiert mit denen? Der Flug ist noch nicht gekommen und die sind nicht eingestiegen, die sind jetzt tot. Was passiert mit denen? Und darauf antwortet Paulus so: Brüder und Schwestern, wir wollen euch nicht darüber in Unkenntnis lassen, was mit den Verstorbenen geschieht. Denn ihr sollt nicht um sie trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, haben den Verstorbenen nichts voraus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen, wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete Gottes ertönt. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören. Und danach werden wir, die dann noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Macht euch mit diesen Worten gegenseitig Mut. Ihr merkt vielleicht, Paulus nimmt diese Sorge wirklich ernst. Er könnte ja auch sagen, ja, ihr habt das alles nicht richtig verstanden mit Jesus und Wiederkommen und so, Geduld, Geduld, das kann noch lange dauern, sondern er lässt sich ganz darauf ein. Er sagt, ja, das ist ein echtes Problem. Da sind welche gestorben. Ihr sollt nicht um sie trauern. Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass Christen nicht trauern sollen um Menschen, die nicht mehr da sind, sondern vielleicht eher, könnte man auch sagen, verzweifeln. Verzweifelt nicht. Glaubt nicht, die sind jetzt weg und das war's. Sondern wenn Jesus wiederkommt, dann wird er sie zuerst auferwecken. Dieses zuerst und danach ist auch eine Art und Weise, glaube ich, von ihm in Form von einer Chronologie damit umzugehen, dass er sagt, denen geht es nicht schlechter als uns. Ja? Christus wird die zuerst auferwecken und dann werden wir mit ihnen zusammengeführt werden. Das nur als Beispiel dafür, dass man ein Gefühl kriegt, wie real diese Erwartung war, Jesus wird noch in unserer eigenen Lebenszeit wiederkommen. Wenn man sich da hineinversetzt in diese Welt, in der die ersten Christen gelebt haben, dann stellt sich diese Frage vielleicht aber noch viel drängender eine andere Frage, nämlich die Frage, die sich auch Tom Hanks in diesem Film, dieser Viktor Naworski, da stellen muss, nämlich, wie lebt man eigentlich an einem Terminal? Wie lebt man, wenn man eigentlich immer nur auf den Moment wartet, an dem man weggeholt wird? Wie schlägt man Wurzeln an einem Ort, der nicht dafür gemacht ist, da Wurzeln zu schlagen? Diese Frage stellen die Korinther dem Paulus, und zwar an einem Punkt, bei dem sich das alles, finde ich, ziemlich nachvollziehbar bündelt. Sie fragen ihn nämlich, sollen wir noch heiraten? Sollen wir noch eine Familie gründen? Sollen wir noch Kinder bekommen? Heute würden wir vielleicht fragen, sollen wir ein Haus bauen? Also lohnt sich das alles überhaupt noch? Darauf reagiert Paulus so. Ups, eins zu weit. Nun zu der Frage nach den Verlobten, schreibt er ihnen, also nach denen, die heiraten möchten. In den gegenwärtigen Nöten halte ich Folgendes für richtig. Es ist für einen Menschen gut, ledig zu bleiben. Wenn du aber doch heiratest, machst du dich nicht schuldig. Aber eins muss ich euch sagen, Brüder und Schwestern, die Zeit ist knapp. Und daher gilt nun, ein verheirateter Mann soll so leben, als hätte er keine Frau. Wer etwas kauft, soll es nicht festhalten wollen. Und wer die Dinge dieser Welt benutzt, soll gut auf sie verzichten können. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt vergeht. Diese Stelle macht vielen Menschen Mühe, also habe ich jedenfalls schon mitbekommen, weil es so wirkt, als ob Paulus die Ehe abwertet. Wir gehen ja davon aus, dass er selber nicht verheiratet war. Und ich habe schon oft gehört, dass Leute sagen, Paulus hat ein Problem mit Frauen oder Problem mit Sexualität oder mit der Ehe oder wie auch immer. Und es gibt auch wirklich schwer verständliche Stellen. Beim Text, der 2000 Jahre alt ist, ist er vielleicht auch nachvollziehbar. Ändert sich ein bisschen was in der Welt und in den Gesellschaften. Aber ich finde, es wird sehr viel nachvollziehbarer, wenn man sich klar macht, was die Frage ist. Die Frage ist ja nicht, ist es ganz nett, verheiratet zu sein? Und er sagte, nee, schlechte Idee, lieber ledig bleiben. Sondern die Frage ist, lohnt es sich noch zu heiraten, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus in 3, 4, 5, 6 Monaten oder 2 Jahren wiederkommt? Und die Nöte, von der er spricht, sind die Nöte einer Gemeinschaft, die unter massivem äußerlichen Druck steht, die alles außenrum, fremde Religionen, alles ist schwierig, es ist nicht einfach, ein Leben in dieser Gesellschaft zu führen. Und er wird gefragt, soll ich hier eine Familie gründen? Soll ich mir hier Wurzeln schlagen? Und er sagt, ihr macht euch nicht schuldig, das klingt so ein bisschen herablassend, ich habe so ein bisschen Schmunzeln gehört, ne? Ihr macht euch nicht schuldig, aber das ist gemeint zu sagen, also es ist natürlich keine Sünde, ihr könnt heiraten, könnt ihr machen, aber überlegt euch gut, was ihr tut. Denn es eine Familie versorgen und die ganzen Sorgen, das ist ja nichts, was man nebenbei macht, da ist das sehr realistisch. Und mit dieser Perspektive, dass es jetzt vielleicht nur noch ums Durchhalten geht, bis Jesus endlich wiederkommt, ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, lieber ledig zu bleiben. Ich predige heute nicht über Ehe oder irgendwas oder unterhalte mich mit euch darüber, sondern einfach erstmal nur um dieses Zeitgefühl und dieses Weltgefühl, was da zum Ausdruck kommt, wenn man sich vorstellt, Jesus kommt so bald wieder. Und da sitzen wir. Heute, 2000 Jahre später, mit Technik um uns herum, die sich die Menschen damals nicht hätten vorstellen können. Und wir wissen, es kam nicht so, wie die ersten Christen erwartet haben. Ob zu Recht oder Unrecht, ist erst einmal egal, aber wir können sagen, Jesus kam nicht morgen und auch nicht übermorgen und auch nicht überübermorgen wieder. Was macht man mit dieser Einsicht, die, glaube ich, nicht überschätzt werden kann für die Bedeutung dieser Weltsicht von damals? Ich habe es euch versucht, an 2 Beispielen so ein bisschen zu zeigen, wie tief das eingegriffen hat in ihr Gefühl, wie man sich in der Welt bewegt und was man tut und was man lässt. Was ich beobachte in der Theologie, aber auch so in der Frömmigkeitskultur, gibt es so zwei große Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine ist, man überspielt das Problem. Das ist so die Tendenz der eher liberalen Theologie, die sagt, naja, die haben bald gesagt, aber sie haben eigentlich irgendwann gemeint. Also man darf das nicht zu ernst nehmen. Es ändert eigentlich nicht am christlichen Glauben in seinem Kern, ob der Zeithorizont 5 Jahre ist oder 5000 Jahre. Das Wesentliche ist doch eigentlich gleich. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass das etwas sehr Tiefgreifendes am christlichen Glauben ändert, ob diese Zeitperspektive da ist oder nicht. Die andere Möglichkeit, damit umzugehen, ist die eher konservative, die Möglichkeit der Durchhalteparole ist. Man könnte vielleicht auch etwas kritisch sagen, der Verleugnung. Wenn es in der Bibel so steht, und es steht ja so da, dann muss es auch stimmen. Und wenn jemand Unrecht hat, ist es nie die Bibel, sondern immer wir. Also müssen wir uns auch vorstellen, Jesus kommt morgen wieder. Naherwartung ist Christenpflicht. Und dann kann man sich hineinsteigen in so eine ständige Aufbruchsstimmung und macht Seminare über die Endzeitfahrpläne und sowas, wenn man das Gefühl hat, es gehört doch zum Christensein irgendwie dazu, so eine Alarmstellung. Und wir finden die ja nicht nur hier und da, die finden wir auch gegen Ende der Evangelien, wenn Jesus darüber spricht, wie es sein wird, wenn der Tempel fällt und so weiter und so fort. Also das ist ja wirklich im Urchristentum so verwoben, dass man das vielleicht verstehen kann. Zu sagen, okay, da müssen wir uns da eben auch hineindenken. Ich finde beide Lösungen nicht so richtig überzeugend und finde, wir haben einen großen Vorteil, nämlich wir können lernen aus den letzten 2000 Jahren. Wie sind denn Christen vor uns damit umgegangen? Das dämmert uns ja nicht erst heute, dass die Zeitstrukturen vielleicht ein bisschen anders sind, als sie im Neuen Testament erwartet wurden. Und deshalb habe ich euch so ein paar Funde mitgebracht, die ich gemacht habe, so in der Christentumsgeschichte, und habe sie in eine kleine Erzählung verpackt. Wir machen jetzt also ein bisschen so Vorlesestunde für Erwachsene, ihr dürft euch etwas zurücklehnen, wir wechseln etwas den Modus, und ich habe euch Bilder mitgebracht, damit ihr euch diese Personen vorstellen könnt. 3 Personen möchte ich euch gerne präsentieren. Ich nenne das ganz gerne Speed-Dating mit der Kirchengeschichte. Ihr lernt ganz kurz 3 unterschiedliche Stationen kennen. Alle so unter der Frage, wie lebt man eigentlich damit, dass sich diese frühe Erwartung nicht erfüllt hat? Dass Jesus offensichtlich nicht morgen wiedergekommen ist. Die erste Person heißt Julia. Sie lebt um das Jahr 400 in einer Hafenstadt. Hippo heißt die Stadt, heute in Algerien, zu ihrer Zeit Teil des Römischen Reiches. Sie sitzt abends in der Nähe des Hafens auf einer Bank vor dem Haus. Vom Meer weht ein sanfter Wind. Die Stadt ist ruhig geworden. Aus den Häusern hört sie noch Musik, Gelächter, Leben. Als würde das ewig so weitergehen, denkt sie. Dabei könnte jeden Moment alles zu Ende sein. Wie viele werden bereit sein, wenn der Herr wiederkommt? Werde ich selbst bereit sein? Die Sonne ist gerade hinter dem Horizont verschwunden. Ein letztes Fischerboot macht im Hafen fest. Julia denkt an die Predigt vom letzten Sonntag. Bischof Augustinus hatte gesprochen. Das Leben ist wie eine Schiffsreise in die Heimat, hatte er gesagt. Das Ziel ist der Hafen, Gott selbst. Aber viele richten sich auf dem Schiff ein. Sie genießen die Fahrt, das Essen, die Gesellschaft und verlieren darüber das Ziel aus den Augen. Und dann gehen sie verloren. Julia spürt, genau das ist die Gefahr. Nicht mehr die Verfolgung wie früher. Verfolgt wird hier keiner mehr, seit der Kaiser ein Christ ist. Aber viele richten sich ein, schließen Kompromisse, lassen es locker angehen. Julia wünscht sich einen klaren Kompass, damit sie das Ziel nicht aus den Augen verliert. Sie hat von der Kommunität gehört, neben der Kirche. Frauen, die anders leben, bescheiden, einfach, konzentriert aufs Wesentliche. Ein Leben mit gefestigter Ordnung. Inzwischen ist es kalt geworden. Julia steht auf, um nach drinnen zu gehen, und fällt einen Entschluss. Morgen wird sie zur Kirche gehen, und sich diese Gemeinschaft ansehen. Wir reisen einige Jahrhunderte weiter. Die zweite Person, die wir kennenlernen, ist Jakob. Jakob ist Steinmetz, wie sein Vater und dessen Vater vor ihm. Er lebt um das Jahr 1200 in Reims, einer französischen Bischofsstadt. Am frühen Morgen steht er auf der Baustelle, Staub liegt in der Luft, der Klang von Hammer und Meißel hallt zwischen den Mauern. Vor ihm wächst die Kathedrale, Stein für Stein. Ein Bau so gewaltig, dass er selbst ihn nie fertig sehen wird. Vielleicht einmal seine Enkel. Jakob weiß das und es stört ihn nicht. Wenn er an die Zukunft denkt, denkt er nicht zuerst an das Ende der Welt, sondern an das, was hier entsteht. Eine Kirche, die höher wächst als alles, was er kennt. Mit großen Fenstern, durch die eines Tages Licht fallen wird. Licht wie aus einer anderen Welt. Das Licht des himmlischen Jerusalems. Ein Vorgeschmack auf Gottes Ewigkeit. Natürlich glaubt Jakob, Christus wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber er ist auch Realist. Sein eigener Tod wird früher kommen. Und dann wird er vor Gott stehen, als Glied der Kirche, getauft und mit den Sakramenten versehen. Solange lebt er in dieser Welt. Gott hat sie geordnet und seine Ordnung soll in dieser Kathedrale sichtbar werden. Jakob setzt den Meißel an und schlägt den nächsten Stein zur Ehre Gottes. Ein letzter Sprung. Monika. Wir treffen sie auf der Straße. Es ist das Jahr 1976. Eine Friedensdemo. Plakate, Stimmen, Sprechchöre. In der Luft liegt Unruhe. Eine neue Dringlichkeit. Monika ist Studentin. Sie kommt aus einer kirchlichen Familie. Ihr Vater ist Pfarrer. Aber mit dem Glauben, wie sie ihn von zu Hause kennt, kann sie nicht viel anfangen. Einbauschrank und Opel Kadett, am Sonntag Orgel und Gemeindegesang, die Welt als Jammertal und am Ende erstrahlt den Gläubigen der Himmel. Das ist ihr zu wenig. Was ist mit heute? Mit Vietnam? Atomkraft? Ausbeutung der Dritten Welt? Wo ist Jesus da? Sie will ein Christentum, das sich einmischt, kein fernes Reich Gottes. Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt. Ihr Glaube ist nicht gebunden an die Kirchenmauern. Er wirkt überall dort, wo Menschen für Gerechtigkeit eintreten, für Frieden, für die Bewahrung der Schöpfung. Monika hebt ihr Plakat und denkt: Selig sind die, die Frieden stiften. 3-mal Christ sein, an 3 ganz unterschiedlichen Zeitpunkten in dieser langen Geschichte des christlichen Glaubens. Wer hat recht? Wer ist am biblischsten? Diese Frage drängt sich vielleicht auf. Ich schlage eine andere Frage vor. Wem hast du dich beim Zuhören spontan am nächsten gefühlt? Und was kannst du, was kann ich, was können wir vielleicht von den anderen lernen, denen wir uns nicht spontan nahe gefühlt haben? Vielleicht hast du beim Zuhören Julia besonders gut verstanden. Ihre Klarheit, ihre Konsequenz, dieses Unbehagen mit einer Kirche, die sich eingerichtet hat in dieser Welt. Der Wunsch und die Sehnsucht, anders zu leben. Einfacher, wacher, im Bewusstsein, dass wir, unser Leben, aber auch diese ganze Welt endlich sind. Und wenn dir Julia eher fremd ist, so wie sie zugegebenermaßen mir eher fremd ist, dann können wir vielleicht etwas von ihr lernen, von dieser inneren Stärke, von dieser Widerstandskraft gegen das, was uns im Alltag ständig so unglaublich wichtig erscheint. Und ja, auch eine Widerstandskraft gegen die Abhängigkeit von Stimmungen, von Meinungen, von Trends, vom Blick anderer auf mich. Vielleicht war dir aber Jakob auch näher. Sein langer Atem, seine Geduld, keine Höhenflüge, sondern da anpacken, wo Gott dich hingestellt hat. Mit einer Liebe für die Schöpfung, der man eigentlich gar keinen Untergang wünschen kann. Eine Verwandlung vielleicht, aber keine Zerstörung. Vielleicht siehst du Gott wie Jakob überall in der Natur, auch in der Kultur, in der Musik, in der Kunst. Und du meinst, Gott lässt sich nicht nur in der Kirche finden. Seine Spuren sind eigentlich überall, wenn man genau hinsieht. In allem, was schön, gut und wahr ist. Und ich kann mir vorstellen, dass manche sich am ehesten mit Monika identifiziert haben. Mit ihrer Ungeduld, mit ihrer Sehnsucht nach Veränderung, mit einem politischen Glauben, der findet, dass Jesus mehr wollte als nur eine Frömmigkeit fürs Herz. Von ihr könnte man lernen, dass die christliche Hoffnung nicht einfach vertröstet, sondern dass sie auch herausfordert. Dass sie nach denen fragt, die leiden, die benachteiligt sind und von denen Jesus selbst gesagt hat, wenn ihr ihnen begegnet, begegnet ihr mir selbst. Jesus kommt bald und das schon ziemlich lange. Was tun wir mit der Zeit, die uns gegeben ist? Tom Hanks in seinem Terminal fängt irgendwann an, die Situation, in der er jetzt steht, anzunehmen. Er entscheidet sich dafür, seine Zeit nicht einfach nur abzusitzen. Er fängt an, vielmehr die Menschen, die um ihn herum sind, wahrzunehmen, zu sehen. Die Menschen, die dort leben, arbeiten, warten und hoffen. Und dieser Terminal wird für ihn ein Ort, an dem er Verantwortung übernimmt, an dem er anderen hilft, an dem er lacht und weint und wirklich als Mensch lebt. Bis sein Flieger in die Heimat am Ende tatsächlich kommt und er mit dem guten Gefühl gehen kann, ich war ganz und gar hier. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.